Drachentöter.
Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und heute rede ich gemeinsam mit Daniel über Brett- und Kartenspiele für Rollenspieler und natürlich seine jährlichen Tipps für diverse Spielepreise. Die Links dazu findet ihr wie immer in den Shownotes der Episode. Und los geht's.
Heute befinde ich mich wieder mal beim Daniel, seines Zeichens der Spieledealer von Linz.
Hi Michael, tatsächlich mein Spitzname, den habe ich schon öfter gehört.
Und wir reden heute gemeinsam über aktuelle Spiele oder Spieleempfehlungen deinerseits für Rollenspieler und Fans von fantastischen und Science-Fiction, wo man sagt, okay, ich hätte gerne etwas gespielt, was nicht unbedingt Rollenspiele betrifft, aber auch für Rollenspieler interessant sein könnte.
Ja, da glaube ich, habe ein paar Sachen im Kopf, die man da gut vorstellen kann. Ja. Also der Klassiker, den viele der Rollenspieler sowieso schon kennen, ist Munchkin. Ja, das ist ein super geniales, wirklich funny, lustiges Kartenspiel. Wir haben einen Helden, also darum die Rollenspielähnlichkeit, den wir auf Level 10 bringen müssen. Und den rüsten wir halt aus mit Gegenstände und Co. Wir treten an gegen Monster, wir treten die Türe ein, schauen, was ist dahinter versteckt. Es wird gedealt mit, wer unterstützt mich, die bösen Spieler unter uns, also wieder mal ich, sorry, Entschuldigung, können alles Monster unterstützen und damit wird es einfach schwieriger, das Monster zu besiegen. Und da gibt es halt dann Stufe zu gewinnen, Loot, ja, Schätze zum Abholen, die man, wenn wer supportet, einfach dann untereinander aufteilt. Und den Humor, was soll ich sagen, man kann sich große Springerstiefeln anziehen und wenn man Glück hat, kriegt man zu den großen Springerstiefeln die übergroßen Springerstiefeln, die man dann drüber zieht. Da sieht man dann schon, dass dieser Schwarzhumor gut drinnen ist und einfach echt funny zum Lesen ist. Ja. Was eins von den aktuelleren Themen ist, ist zum Beispiel Fantastische Reiche. Warum sage ich, das passt gut zum Rollenspieler? Einfach vom Thema her. Schön gestaltete Karten, und man hat doch mit Fantasy-Wesen zu tun. Und es ist ein kleines Absackerspiel. Also das ist wirklich etwas, was man so vor der Rollenspielrunde zum Aufbereiten, uns fällt nur ein Spieler und wir spielen halt zu dritt, dabei schnell was anderes, ist Fantastische Reiche einfach perfekt geeignet. Was jetzt doch seit einiger Zeit in dieser Kategorie ein richtiger Dauerbrenner ist, ist Gloomhaven. Ja. Gloomhaven ist ein Legacy Dungeon Crawler, kommt dermaßen gut an. Für jeden, der sagt, hey, das will ich einfach mal kennenlernen, gibt es so eine kleine Einstiegsvariante mit Pranken der Löwen. Ist selbstständig spielbar, kommt man schnell rein, ist einfacher gestaltet und kann dann nachher die große Box spielen. Oder wer die große Box daheim hat, kann diese Erweiterung einfach dazu nehmen und damit einfach wirklich ein guter Schlag gelungen. Eins der ältesten Spiele, die ich gerne empfehle im Thema Brettspiele für Rollenspieler, ist Descent. Ja, wir haben einen Helden, es bräuchte in der Theorie einen Dungeon, also einen Overlord. Der Overlord ist aber mittlerweile in der dritten Edition gut durch eine App ersetzt worden und damit braucht es also niemanden, der sich beim Spiel fadisiert, sondern es kann ja jeder Held sein und teilnehmen. Und wir haben einen richtigen Dungeon-Crawler vor uns, müssen halt aufpassen, dass der Platz nicht eng wird, dass wir überall miteinander hinkommen, Monster befighten. Wir haben Minis drinnen, was natürlich ein sehr schönes Spiel macht. Das ist wirklich eine der Top-Empfehlungen.
Ist da jetzt die App optional oder ist die App Voraussetzung in der aktuellen Edition?
Ja, nein. Also prinzipiell kann man es ohne App spielen. Ja, also ich würde aber trotzdem sagen, es ist fast Voraussetzung, weil genau der Fun verloren geht, wenn man die App nicht verwendet. Da ist genau dieses Thema, dass ja eigentlich der Overlord beim Spiel ein bisschen gelangweilt ist und nur der Böse ist und eigentlich nur kämpfen kann und nichts entscheidet und sonst was und das durch die App ersetzt wird, wo ich sage, ja, es geht auch ohne, wer so ein App-Verweigerer ist oder sagt, boah, Technologie wird nicht mehr unterstützt in einigen Jahren, sowas kann ja mal vorkommen, ist es immer noch weiter verwendbar und ohne App spielbar. Aber wie gesagt, aus meiner persönlichen Empfehlung würde ich sagen, App-Voraussetzung. Also etwas, was bei mir ins Haus eingewachsen ist, ist Ultra Quest, dank Michael. Ja. Es war so eine Sache, als einer marschiert bei mir und hat gesagt, bitte, kannst du mir das bitte besorgen? Und ich habe gesagt, gar kein Thema, werde mich darum kümmern. Hab mir alles ausgemacht, kommt von einem wirklich echten kleinen Verlag, nämlich Flying Games und in Persona Markus Still. Ganz eine coole Person, möchte ich sagen, den habe ich dann auch mal persönlich kennengelernt auf einer Messe. Und Ultra Quest ist halt wirklich tatsächlich ein Brettspiel für Rollenspieler schlechthin. Also wir sind erhört, bewegen uns auf dem Brettl dahin und man hat wirklich dieses Feeling von einem Rollenspiel, kriegt aber echt mit, dass man kein Rollenspiel spielt, sondern tatsächlich auf einem Brett unterwegs ist. Was so ein ganz brandheißes, aktuelles Thema ist, ist Dune. Bei Dune ist jetzt wirklich ein Rollenspiel rausgekommen, auf Deutsch endlich. Bin ich schon sehr neugierig auf die Nachfrage, also ich gehe davon aus, dass der Hype groß sein wird. Aber Dune ist als Thema prinzipiell ein sehr spannendes. Also rund um Dune gibt es schon einiges an Spielen, wie Dune Imperium, den Verrat, wo ich sage, da haben wir ein Spiel, das ist so die Richtung Werwolf. Ja? Jeder hat seine Rolle, die man einnimmt und geht halt schon wirklich in dieses Rollenspiel ein, aber ist halt kein Pen and Paper, sondern tatsächlich, wir sitzen am Tisch und haben das Werwolf-Feeling. Und Dune ist tatsächlich ein Thema, wo ich sage, spannend, was sich da rundherum entwickelt hat. Ja?
Kurze Frage zu dem Dune-Brettspiel. Ist das eine komplette Neuentwicklung oder ist das eine Neuauflage von dem Spiel, was in die 80er gegeben hat?
Nein, das ist eine komplette Neuentwicklung tatsächlich. Es gibt aber sehr wohl auch noch Spiele, die auf dem alten Film basierend sind. Ja? Und es gibt eben schon die Spiele, die auf dem neuen Film basierend sind. Und das macht dieses Thema einfach wirklich extrem interessant für mich und auch für meine Kunden tatsächlich. Ja? Was ich dann so noch im Kopf habe in dieser Thematik, extrem genial ist Shadows of Brimstone. Muss man dazu sagen, tatsächlich nur in Englisch erhältlich. Also wer sagt mit, Englisch will ich nicht angreifen, bitte Finger weg von dem Spiel. Wer sagt mit, Englisch ist überhaupt kein Thema für mich, super, der ist mit Shadows of Brimstone da einfach bestens beraten. Ja. Gibt eine ganze Menge an Erweiterungen dazu. Also fangen wir es mal nochmal vielleicht anders an. Es gibt schon mal drei verschiedene Grundspiele. Ja. Ich persönlich sage immer, Setting erinnert mich an Aliens vs. Cowboys. Weil es tatsächlich so ein Western-Setting hat und Monster-Aliens da sind, die man bekämpfen. Und damit finde ich das einfach vom Vergleich her total genial. Und da haben wir mal die Swamps of Death-Edition. So, im linken Fuß erwischt. Forbidden Fortress ist eine japanische Ausgabe mit einem japanischen Setting. Also für Japan-Fans ein unglaublich geniales Ding. Und bitte schlagt mich nicht tot, die dritte fällt mir jetzt nicht ein. Es sind drei verschiedene Grundspiele, die ich alle drei miteinander kombinieren kann. Ja, und es gibt überall dazu Monster-Erweiterungen, die überall dazu passen. Setting, es kommt darauf an, wie sehr man geekig unterwegs ist. Wenn man auf dass das Setting gleich bleibt, sehr viel Wert legt, dann muss man halt schauen, dass man wirklich in seiner Linie ist. Aber ansonsten lassen sie sich von der Mechanik super miteinander kombinieren. Und es gibt halt auch wirklich noch weitere Helden-Zusatzpacks. Es gibt sogar Accessory-Packs, dass man halt Gateways hat und, also wirklich total schön aufgemacht. Ja. Was ist einer so der klassischen Vertreter für mich aus dieser Serie mit Brettspiele für Rollenspieler? Legenden von Andor. Hat auch einen Kennerspielpreis gewonnen, war, wenn ich mich richtig erinnere, der erste oder der zweite Kennerspielpreis überhaupt, den es gegeben hat. Und sticht halt hervor durch diese Legenden. Also wir gehen in so einen Abend rein, wir haben eine Legende vor uns liegen, wo halt der Auftrag draufsteht. Jeder spielt seinen Helden, muss halt schauen, dass er seine eigenen Fähigkeiten möglichst geschickt einsetzt. Die Helden unterscheiden sich ja gut. Ist eine Welt, die sich ja groß erweitert hat, weil es gibt mittlerweile, es gibt dunkle Helden, die man dazu kaufen kann. Es gibt magische Helden, die sind jetzt vor kurzem erst rausgekommen. Es gibt zwei Legendenbox-Erweiterungen. Es gibt tatsächlich eine Fanpage. Also auf der Fanpage kann man sich einiges runterladen und selber spielen. Und ist ein kooperatives Spiel, so wie die meisten derer, die wir jetzt genannt haben. Ich überlege gerade, nein, es waren wirklich nur ja, fantastische Reiche ist gegeneinander, Munchkin ist gegeneinander, aber der Rest war tatsächlich alles kooperativ.
Gut, Munchkin ist aber extrem gegeneinander.
Munchkin ist die fiese Art, wie man Kartenspiele spielt. Ja? Die Mutter der fiesen Spiele. Ja? Also Legenden von Andor, sicher ganz ein heißer Tipp, den ich an jeden Rollenspieler geben kann, der auf der Suche ist nach einem vernünftigen Brettspiel, das ins Genre passt, wo man jemanden abholen kann. Ja? Was ich in dem Zuge gleich erwähnen möchte, ist vielleicht aber das Herr der Ringe, das Living Card Game. Ja. Also anders wie bei Magic, kein Sammelkartenspiel, sondern wir kaufen Erweiterungen und nicht irgendwelche Zufallsbooster-Packs. Warum kann ich das so toll erwähnen? Einfach echt aus der Erfahrung aus meinem Haus heraus. Gab ja auch ein Rollenspiel, also Pen and Paper von Herr der Ringe. Und habe vor kurzem einen Kunden erinnern gehabt, der gesagt hat mit, hey, ich habe da bei dir ein Spiel entdeckt. Du weißt eh, ich kaufe ja bei dir eigentlich gern dieses Herr der Ringe Rollenspiel und spiele das auch richtig gern. Sag ich, ui, dann hast du jetzt genau das Richtige für dich gefunden. Sag ich, du hast halt auch einen Helden, den du spielst, den du über Kartendeck zusammenbaust und noch ein Abenteuer reingehst, die Abenteuer bestreiten musst. Bietet also wirklich sehr viel Atmosphäre, sehr viel Geschichte rundherum Und wer halt leidenschaftlicher Pen-and-Paper-Spieler ist, bringt auch die Fähigkeit mit, sich da reinzuleben. Ja. Und warum ich die Geschichte jetzt so erwähne, ist das, der hat mich vor kurzem angerufen, an einem Tag, so rund um Mittag, und sagt er, ich wollte eigentlich nur anrufen, danke für die Empfehlung. Wir haben so eine Freude damit, wir spielen das auf und ab und wir leben da drinnen total. Also ich hätte nichts Besseres finden können bei dir im Laden. Wo ich gesagt habe, ich habe mich voll gefreut, ja, habe mich wirklich auch wieder größer gemacht in meiner Größe, wo ich gesagt habe, das ist ein Feedback, das kriegst du nicht recht oft. Ja. Und also darum kann ich ja wirklich das da in unserem Podcast so sagen mit Herr der Ringe Living Card Game, ganz ein gutes Thema. Ja. Wo ich dann aber gleich weitermachen möchte mit Living Card Game, weil sie einfach ganz was anderes bieten, ist dann klassisch Arkham Horror. Ja. Also dieses H.P. Lovecraft Setting bietet ja einfach für einen Pen-and-Paper-Spieler einfach auch sehr viel Fantasie und so. Und gerade beim Living Card Game ist es auch wirklich so, dass du kooperativ durch die Missionen durchgehst und das Ganze über Erweiterungen aufgebaut ist. Und ja, du sammelst XPs, also Experience Points, die du dann für manche Abenteuer ausgeben darfst, dass du es überhaupt spielen darfst. Ja? Du hast also wirklich so kleine Abenteuer-Erweiterungspacks und damit du da einsteigen darfst, musst du 3 XPs ausgeben. Ja? Bist du nicht bereit, kannst du das Ding nicht spielen. Ja? Das heißt, sammelt zuerst einmal deine XPs und rein ins nächste Abenteuer. Macht es unheimlich spannend. Ja? Was den meisten wahrscheinlich sowieso bekannt sein wird, ist, dass Dungeons & Dragons auch Brettspiele anbietet. Ja? Also D&D ist nicht nur ein reines Pen and Paper, sondern die diversen Welten, die man aus D&D kennt, findet man auch super toll in Brettspielen wieder. Auch da sei aber dazu gesagt, dass es die kaum auf Deutsch gibt, sondern eigentlich durch die Bank jetzt nur mehr in Englisch erscheinen. Aber auch hier, wenn ich mir anschaue, die meisten D&D-Spieler spielen sowieso tatsächlich auf Englisch, weil die Verfügbarkeit der Bücher besser ist, bis die ins Deutsche übersetzt werden, vergeht doch relativ viel Zeit. Und dann kann ich sagen mit, hey, wer ein Brettspiel sucht und das Rollenspiel ähnlich sein soll, das ist Erlebnis bieten soll, ja, jemanden anzufixen mit dieser Idee eines Rollenspiels, hey, bitte nimm da doch ein D&D-Brettspiel. Ja, also genau die richtigste Empfehlung in Wahrheit. Ja, ja, was habe ich noch auslassen? Thunderstone Quest. Ich denke, da wird es jetzt bei einigen bereits kriegen, das kenne ich doch schon. Ja. Ja, das kennt ihr, glaube ich, sehr viele von euch, aber es ist ja nicht erhältlich. Gott sei Dank kann ich darauf sagen, wird bei Pegasus neu erscheinen, in neuem Outlook, in neuem Look and Feel, in einer Big Box und mit sehr viel Spielspaß.
Werden da alle Variationen wieder auftauchen oder nur die Standard Edition?
Nein, es geht definitiv über die Standard Edition hinaus, weil es eben so eine Big Box ist. Es wird, glaube ich, nicht alles damit realisiert sein, was es bereits mal gab. Ja. Aber gerade die Big Boxes von Pegasus kann jedes Händler sagen, hey, ja, kostet dann etwas. Ja, man liegt da schnell mal bei 100 Euro. Wenn ich es aber jetzt zurückvergleiche mit, das hat früher, wenn ich es einzeln gekauft habe, 150, 200 Euro kostet. Also diese Big Boxen, die Pegasus rausbringt, sind preistechnisch der volle Knaller. Und du hast echt richtig viel Spiel drinnen. Ja. Also ja, du wirst dort fast alles wiederfinden. Die Erfahrung, das habe ich noch nicht gesehen, aber die Erfahrung sagt mir, wenn sie so eine Big Box bringen, dann kommt meistens nur ein neuer Content hinterher als Erweiterung. Da kommen oft nur 1-2 Erweiterungen nach, wo du dann neuen Content aufsaugen kannst. Also Thunderstone Quest, sicher eine geniale Empfehlung, kann ich sagen. Michael sitzt mir gegenüber und nickt mir zu. Genau, ich weiß, Michael hat das auch in einer alten Version zu Hause. Genau. Last but not least, habe ich nur für mich im Kopf überlegt, was passt da nur extrem gut dazu, es ist Mage Knight. Ja, Mage Knight ist auch in so einer Big Box bei Pegasus erschienen. Warum komme ich mit dem Spiel jetzt tatsächlich? Dort ist dieses atmosphärische Rollenspielerlebnis etwas kleiner wie bei den anderen, die ich gesagt habe. Aber das ist für mich persönlich so dieses Spiel, wo ich oft als Beisatz sage, das kompletteste Spiel. Du hast einen minimalen Anteil an Pen-and-Paper-Erlebnis, weil ich sage, du hast einen Held, der halt gewisse Fähigkeiten mitbringt. Das heißt, das erinnert ein wenig. Ja. Das Ganze geht aber in eine Richtung, sage ich mal, Tabletop, zwar nicht wirklich, aber du hast eine kleine Figur, mit der du dich sehr wohl über Hexfelder und Co. bewegst. Es ist kompetitiv zum Spielen oder kooperativ. Das heißt, die kann man selber den Modus wählen. Also auch das ist etwas, wo viele Leute sagen, ich will jetzt nicht gegeneinander antreten, sondern ich spiele lieber miteinander. Aber dann hast du mal eine andere Runde, die sagen mit, hey, wir wollen uns gescheit befeiten und richtig befetzen. Ich kann immer nur dasselbe Spiel am Tisch legen. Ja. Das nächste ist, es hat Hexfelder. die man entdeckt. Das heißt, das hat was ein bisschen von diesem Katan-Flair, den man kennt. Ja. Ich muss mir eine Strategie überlegen, nämlich wir haben alle ein Ziel, man muss Burgen besiegen und Co. Das heißt, ich überlege mir tatsächlich eine Strategie und bringe dadurch einen schönen Strategieteil mit. Und am Ende des Tages hat es auch nur ein bisschen an so einen Deckbaucharakter, weil ich mir Heer zulege, ja, und damit mich verstärke. Und die haben einen schönen Text drauf, schöne Grafik aufbereitet, wo ich dann sage, auch der Part ist gut abgedeckt. Und schließlich und endlich nur einmal zurück zum Rollenspiel-Connex. Es gibt da kleine Quests im Spiel. Ich gehe zum Beispiel in eine Höhle runter und dann schaue ich mir an, was habe ich dort zu tun. Und aus dem heraus ist das das Spiel, wo ich immer sage, wer das kompletteste Spiel am Markt sucht, sollte unbedingt zum Mage Knight greifen. Und darum sage ich auch für den Pen-and-Paper-Spieler eine sehr tolle Empfehlung. Ja. Und ein kleines möchte ich noch erwähnen. Das ist, damit man diesen Bogen vom Start mit Munchkin wieder zurückführen zum super tollen Kartenspiel, das ich für einen Pen-and-Paper-Spieler empfehlen kann. Spielen Sie doch mal Boss Monster. Ja. Hat einen echten Fun-Faktor drinnen. Es ist ein Dungeon-Crawler in dem Sinn eigentlich, auf Kartenbasis gemacht und hat sehr viel Überraschungseffekt, ist von der Grafik recht witzig gemacht. Das ist diese Pixel-Grafik, wie wir sie halt kennen aus diversen Computerspielen. Und gibt sogar Erweiterungen, also hat wirklich gut angeschlagen. Macht richtig Spaß, bau dir deinen Dungeon zusammen und schau mal, dass du doch der Boss bist unter den Monstern. Ja. Ja, das wären so meine heißesten Empfehlungen.
Wie schaut es mit Talisman aus?
Talisman natürlich, sorry, nicht auf meiner Liste gelandet. Habe aber eine kleine Begründung dazu. Talisman hat derzeit keine Lizenz vergeben.
Talisman in der vorletzten Edition war das kompletteste Talisman, was es jemals gegeben hat. Mit x-fach mehr Erweiterungen als wie vorher.
Ja.
Dann ist eine neue Version rausgekommen, die ich eher als Kinder-Talisman deklariere, ja, wo auch das Rollenspiel rausgekommen ist oder kommen sollte oder so.
Kommen sollte, genau.
Und jetzt gibt es keine Lizenz mehr dafür, oder wie?
Fürs Brettspiel nicht mehr. Ja. Also diese Kinderversion, die du meinst, die ist eigentlich sehr nett zum Spielen, muss ich sagen. Das ist gerade für jemanden, der in diese Fantasy-Welt einsteigen will mit seinen Kindern. Ja. Ist das legendäre Abenteuer, heißt das. Talisman, legendäre Abenteuer, ist kooperativ zum Spielen, jeder hat noch gehört und es geht über einen Ziehmechanismus. Total lieb zum Spielen, hat mir selber persönlich gut gefallen, wird es auch weiterhin geben. Also bei dem bleibt die Lizenz bestehen. So wie du sagst, das andere Talisman in der komplettesten Version, die vorletzte Ausgabe, stimmt jetzt soweit ja. Die letzte Version konnte nochmal eine Erweiterung zusätzlich rausbringen. Das heißt, damit war die letzte tatsächlich die kompletteste, aber da ist tatsächlich die Lizenz gefallen aktuell. Das heißt, es gibt momentan keine Talisman-Lizenz. Und wenn mich wer fragt, Talisman ist natürlich so wie Munchkin eines der Spiele, wo man sie so richtig... Ich habe schon das eine oder andere Mal gehört, hier sind Freundschaften zu Bruch gegangen. Ja. Wobei, nur mal daran erinnern muss, einfach, bitte, es ist ein Spiel, habt's Fun, befetzt sich, steht's nachher auf, umarmt euch und seid Freunde. Ja.
Ja. Aufgrund dessen, weil ja... Das wird bei dir auch nicht vorbeigegangen sein. Elden Ring ja gerade in aller Munde ist, was ja vom Game of Thrones Autor mitgetragen worden ist und was ja basierend ist auf der sogenannten Souls-Reihe von den Computerspielen her, weiß ja, dass es Brettspiel-Umsetzung von Anfang diese Spiele ja auch gibt. Und das, was ist denn, wie heißt die, Bloodborne oder sowas, ist es das?
Bloodborne, ja, genau.
Wie schaut es da jetzt dafür aus? Gibt es das noch, gibt es das nicht? Wie ist der Response, den du hast auf das Spiel? Weil es ist schon sehr speziell.
Also Bloodborne ist sehr speziell. Ja. Also die Feedbacks, die ich kriege, sind, es gibt die Fans, denen es richtig Spaß macht und es gibt die Leute, die sagen, mit dem Spiel kann ich leider gar nichts anfangen. Ja. Das ist eines der Spiele, das polarisiert. Du kriegst nichts in der Mitte mit, ja, kann man am Tisch legen. Es ist so ein Feedback, das ich von sehr vielen anderen Spielen kenne, wo ich sage, ich habe meinen Kreis dafür, wo das Spiel gerade gut passt. Bloodborne gehört nicht in die Kategorie. Also Bloodborne ist definitiv, entweder sind wir hier voll begeistert oder wir mögen es nicht. Ja. Ja, gibt es, ist erhältlich und findet da immer wieder seine Abnehmer. Ja. Also ist ein Spiel, das bei mir im Sortiment nicht fehlen darf.
Für die Spiele, die du genannt hast, welches Spiel sagst du, kannst du allein oder zu zweit spielen?
Definitiv allein, zum Beispiel Gloomhaven oder Descent. Ja. Prinzipiell bei diesen Spielen ist es schon eher so, dass ich sage, du kannst die meisten davon zu zweit spielen, das ist ein unglaublich ungemein schwerer, als wenn du zu dritt oder zu vier spielst. Man hat zwar oft mehr Aktionsmöglichkeiten, wenn man zu zweit ist, aber am Ende des Tages ist die Auswahl an Aktionen trotzdem auf ein Deck gebunden, auf Fähigkeiten gebunden und die verändert dann, wenn ich jetzt nur zu zweit spiele. Was definitiv gar nicht zu zweit geht, ist Munchkin. Ja, also bei Munchkin muss ich auch sagen, ich finde es jetzt zu viert, also zu dritt noch nicht die spannendste Variante. Es fängt an, als man zu viert, zu fünft. Dort macht Munchkin Spaß. Ja. Aber ansonsten, also was natürlich definitiv sehr, sehr gut geht zu zweit, sind die Living Card Games. Also wenn man jetzt hernimmt, das Herr der Ringe oder Arkham Horror, wie ich gesagt habe, gehen zu zweit wirklich toll. Ja. Wenn ich hernehme, das Arkham Horror Brettspiel, könnt ihr auch sogar alleine spielen. Ja. Es geht von 1 bis 8 Spielern, der Solo-Modus auch sogar wirklich brauchbar. Ich persönlich würde es aber eher Solo spielen als zu zweit spielen, weil genau mit vorhin genannten, dass es einfach zu zweit unglaublich schwer, unvergleichbar schwer zum Gewinnen ist. Ja. Mage Knight würde nur am ehesten gehen zu zweit, ja, wo ich sage, da ist der kooperative Modus zu zweit ganz eine nette Geschichte. Ja. Ja, das wären so die, wo ich sagen würde, bin ich zu zweit ganz gut in Ordnung.
Es ist schon mal eine sehr gute Übersicht. Also für diejenigen, die interessiert sind, werden sie da sicherlich das eine oder andere finden, was Passendes für einen. Ein Solo-Modus deswegen, weil es gibt dennoch sehr viele Leute, die allein spielen werden, wollen, müssen oder nur so können. Aber ich weiß, dass einige Spiele sehr gut unterstützen und andere weniger.
Ja, also zu dem Thema, also es gibt ja dieses Vorurteil und ich sage jetzt wirklich absichtlich, bewusst, gezielt Vorurteil. Na, wenn der alleine spielen muss, hat er keine Freunde. Liebe Leute, das stimmt so nicht. Ja? Der Spieler im Prinzip ist ja schon mal gesellig. Das heißt, damit können wir das einmal definitiv verneinen. Es gibt aber nicht immer die Möglichkeit, dass man diese Freunde trifft oder die Freunde für dieses Spiel hat. Ja? Also ich kenne Leute, die sind super sozial kompatibel. Das kann ich aus der Erfahrung in meinem Haus von meinen Spieleabenden sagen. Ja? Trotzdem kommen die rein und sagen mit, hey Daniel, hast du wieder ein neues Spiel, das im Solo-Modus gut funktioniert. Ja? Ein simples, einfaches Beispiel mit junger Mann, Papa, Mama sind die Mitspieler. Er spielt heute unheimlich gern anspruchsvollste Strategiespiele. Der spielt die Expertenkategorie. Und Mama und Papa wollen das nicht. Das ist nicht ihr Metier. Ist halt so. Ja? Die spielen halt Gateway-Games. Ja? So Familienspiele, Gateway-Games, vielleicht nur ein Kennerspiel, aber sicher kein Expertenspiel. Natürlich kommt der und sucht genau das für sich alleine. Ja? Das heißt, die kaufen eine Variation an Spielen und da weiß man, die einen Sachen spielen sie zu dritt, zu zweit, zu dritt und die anderen Sachen spielt er alleine. Und liebe Leute, so ist es. Also es ist bitte, bitte, bitte nicht dieses Vorurteil drüber stülpen, der hat keine Freunde. Das ist einfach falsch. Da schaut sich die Erfahrung an, sprecht mit Spielern, die gern Solo spielen. Und auch da kann ich sagen, da gibt es in Facebook sogar Gruppen, wo genau über das diskutiert wird, welche Solo-Spiele denn gut sind. Es gibt mittlerweile auf BoardGameGeek ein eigenes Ranking für Solo-Spiele. Und erst recht entstehen dort Freundschaften mit, hey, wie gefällt dir das, was empfiehlst du und dann findet man sie sympathisch und trifft sie und spielt miteinander genau nicht Solo, aber genau dieselben Spiele durchaus. Ja? Also ist mir echt wichtig, da ein bisschen Botschaft rüberzubringen. Ja? Gloomhaven ist tatsächlich auch ein super Beispiel für diese Geschichte. Gloomhaven kann man solitär spielen. Gloomhaven hat sogar eigene Solo-Szenarien, dass man alleine spielen kann, aber Gloomhaven ist das perfekte Spiel für 4 Personen. Und daran erkennt man einfach gut mit, Solo-Spielen ist nicht zwingend nicht gesellschaftlich, sondern einfach eine Variante. Und ich kann es auch vielen Leuten empfehlen, um Regeln kennenzulernen, spürt es einfach einmal allein. Ja? Ich kenne jemanden, der sich selbst Spiele regeltechnisch umbaut, damit er sie alleine spielen kann. Ja? Der ist aber genauso gesellschaftsfähig wie ich. Ja? Also ich glaube nicht, dass man Gesellschaftsfähigkeit aberkannt wird. Und wenn ich den am Tisch sitzen habe, das macht Spaß mit dem zum Spielen. Ja. Aber er hat halt einfach, er ist Pensionist, er hat viel Zeit und dementsprechend nicht immer, wenn zur Verfügung der am Tisch sitzt. Ja. Und sind halt in der Nachbarschaft nicht Spieler. Ja. Manch einer ist glücklich und kann schräg gegenüber anrufen, anleiten und sagen mit, hey, zock mal eine Runde. Ja. Und der andere hat halt das Pech, dass er sagen muss, hey, im Umkreis von 20 Kilometern kenne ich leider keinen einzigen Spieler. Ja. Gehört dazu, ist okay.
Machen wir ein bisschen einen Ausblick in die Zukunft. Wir haben ja im Vorgespräch ja schon gesagt gehabt, dass demnächst ja wieder diverse Spielepreise oder Nominierungen stattfinden werden oder stattgefunden haben für alle möglichen Auszeichnungen. Was steht da in deinem Ausblick noch auf der Liste oder was wird es vielleicht sogar werden in diverse Kategorien?
Was ja, genau. Tippst? Spiel des Jahres steht wieder an. Ja? Also Es gibt ja, soweit ich weiß, noch keine Nominierungen, aber die werden demnächst kommen. Ich persönlich habe aber wirklich schon Favoriten gefunden. Was man heuer also wirklich extrem merkt, ist, Natur und Tier stehen im Vordergrund. Also ganz viele Spiele beschäftigen sich mit Themen rund um die Natur, mit Themen rund um die Tiere. Und darum bin ich ja wirklich überzeugt, dass eigentlich der Gewinner aus dieser Kategorie kommen muss. Da kann keine Jury vorbei. Wenn da eine Jury vorbeigeht, muss ich sagen, was habt ihr nicht beobachtet in der Szene? Ja. Fangen wir trotzdem zuerst einmal mit dem anderen Spiel an, Rote Kathedrale. Ja. Vielleicht jetzt aktuell aufgrund diverser politischer Themen nicht die beste Idee, dieses Spiel zu nehmen. Ich versuche es aber nüchtern zu betrachten, es geht ja nicht um Politik, sondern bei uns geht es um Spiele. Und das Spiel hat einfach einen super tollen Mechanismus. Einfach, man nimmt einen Würfel, also der Würfel hat Augenzahlen, kann mit dem eine Aktion spielen. Wenn man die Aktion abgewickelt hat, wird der Würfel neu gewürfelt und ergibt somit eine andere Aktionsmöglichkeit. Und das macht Rote Kathedrale einfach unheimlich spannend. Warum komme ich aber auf das? Die Nachfrage sagt es mir. Also die Erfahrung der letzten Jahre sagt mir, alles, was richtig gut gefragt ist, findet sie auf der Nominierungsliste wieder. Ja. Und jetzt wirklich zum Thema Tiere. Gehen wir mal an, wir haben First Red. First Red ist bei mir im Haus eines der meistgespielten Spiele. Ist es Familienspiel laut Schachtel kategorisiert? Ich persönlich würde sagen, es ist gehobenes Familienspiel bis hin zu einem Gateway-Game. Ja. Vielleicht kurz, was ist ein Gateway-Game? Ein Gateway-Game liegt so zwischen Familienspiel und Kennerspiel. Das ist so dieses Gateway, der Übergang vom Familienspiel in die Kennerrichtung.
Also so ähnlich wie Flügelschlag dann?
Absolut, genau. Flügelschlag ist der perfekte Vertreter aus der Kategorie Gateway-Games. Ja. Leichte Regeln, gute Spieltiefe. Das macht ein Gateway-Game aus. Ja. Regeln schnell zu erlernen, einfach zu verstehen, aber wenn man dann spielt, nicht leicht zu gewinnen. Ja? Bei First Red müsst ihr einfach schauen, dass man Raketen baut, dass man Bauteile sammelt für die Raketen, dass man Käse kauft, man kann Dinge stehlen, man kann sie mit Käse bezahlen. Recht eine witzige Spielidee, spielt sie sehr flüssig und hat ein bisschen so ein apokalyptisches Look and Feel. Macht echt Spaß, ist im Haus auch bei unserer Spieleoma, bei der Greti recht gut angekommen. Also Top-Empfehlung. Ja. Und darum bin ich auch überzeugt, das wird auf der Nominierungsliste landen. Und jetzt zu meinen zwei heißesten Kandidaten tatsächlich. Nämlich, ich fange mal an mit dem zweiten Pegasus-Spiel. First Red war von Pegasus, Living Forest ebenfalls von Pegasus. Simple, einfache Erklärung. Wer von euch kennt Zicke, Zacke, Hühnerkacke? Wer von euch kennt Mystic Vale? Und das ist der Zeitpunkt, wo ich denke, ich habe viele erreicht, weil jeder hat Kinder und Kinderspiele, Zicke, Zacke, Hühnerkacke, kommt man nicht vorbei. Und Mystic Vale ist unter den Spielern eigentlich sehr bekannt, sehr beliebt, schönes Look and Feel. So, warum ist Living Forest für mich die Kombination daraus? Wer Mystic Vale kennt, weiß sofort, wie der Mechanismus funktioniert. Wir haben also ein Deckbauspiel vor uns und wir haben verschiedene Währungen so quasi. Es gibt so Pflänzchen, es gibt Sonne und Co. Damit locken wir Tiere an mit der Sonne. Mit dem Pflänzchen können wir Bäume bauen. Es gibt die heilige Blume. Und wir haben einen Deckbuilding-Mechanismus, sprich ich decke Karten auf. Einzelgänger sind blöd. Wenn man zu viele Einzelgänger erwischt, ist leider eine Aktion verloren. Sonst habe ich nur eine Aktion. Höre ich rechtzeitig auf, Karten aufzudecken, habe ich zwei Aktionen. Und über das bepflanze ich meinen Baum, hole mir neue Tiere ins Deck rein und macht riesig Spaß. Warum Zicke, Zacke, Hühnerkacke? Jeder hat auch noch eine Figur. Es gibt ein Rondo, auf dem er sich fortbewegen kann als eine Aktionsmöglichkeit. Und wenn ich einen anderen Spieler überhole, darf ich ein Bonusplättchen dort stehlen. Also, und wer also die beiden Spiele kennt, der braucht genau null Erklärung für dieses Spiel, um es kennenzulernen. Nur mehr die Siegbedingungen und fertig. Ja. Und es trifft einfach den Zeitgeist total. Also es ist, Grafik teilt ein bisschen. Ja. Manche finden es extrem gut und manche gefällt es gar nicht. Aber so einfach zu erlernen, wirklich einfach zu erlernen und die Spieltiefe dann doch richtig gut. Also AD ist eher eins, wo sie in die Kategorie Gateway einkategorisieren würde. Last but not least, mein Top-Favorit, Cascadia, ja, oder Cascadia, wie auch immer man es sagen will. Ein Legespiel, wo ich immer eine Kombination nehme aus einem Legeplättchen und einem Tier. Ich baue das Plättchen ein, ich lege das Tier auf ein Feld. Es muss natürlich vorgegeben sein, dass das Tier auf das Feld liegen darf. Ja. Mit den Plättchen macht man Gebiete, Da gibt es dann noch eine Mehrheitenwertung und im Gegenzug mit den Tieren, jedes Tier, für jedes Tier ist eine Karte ausliegend, die Siegpunktbedingungen mitbringt. Ja? Bären zum Beispiel wollen nur als Pärchen auftreten, ja? Und keinen dritten Bären um sich haben. Lachse bilden eine Kette, ja? Hirsche bilden eine Reihe, Mäusebussarde wollen nur einzeln auftreten. Ja? Und gibt verschiedene Kartensets drinnen, dass man das also sehr variabel gestalten kann, wie man zu Siegpunkten kommt. Und das ist tatsächlich momentan mein heißester Tipp auf das Spiel des Jahres, muss ich sagen. Aber ich bin fast überzeugt, dass es aus diesen Vieren kommen wird und mit Cascadia doch der heißeste Tipp. Der nächste kleine Ausflug ins Kennerspiel, da gebe ich auch dieses Jahr wieder mal nur einen Tipp ab, nämlich Archenova. Archenova hat den Markt dermaßen überrannt mit einer Nachfrage, die gewaltig ist. Wir bleiben wie gehabt beim Thema. Archenova sagt es ja schon, es geht um Tiere. Und ihr seht einfach, das Thema zieht sich in diesem Jahr wirklich richtig gut durch. Und Archenova ist einfach die Nachfrage so dermaßen genial. Ja. Überleg dir, welche Tiere dir wichtig sind, sammel die ein und schau, dass du deine Arche möglichst geschickt, perfekt zusammenpasst. Und macht richtig viel Spaß, aber ist natürlich tatsächlich schon eine Kennerkategorie und dementsprechend auch wirklich meine Empfehlung für Kennerspiel des Jahres. Also ich freue mich schon sehr und ich hoffe, dass ich dieses Jahr wieder so richtig liege wie in den letzten Jahren. Traurige Botschaft, Kinderspiel des Jahres, von mir auch dieses Jahr kein Tipp. Also noch schwächer als letztes Jahr, wenn ihr euch erinnert, an letztes Jahr war so mein Ding, wo ich ein paar am Radar gehabt habe und wo ich gesagt habe, gefällt mir nicht unbedingt, aber das wird die Auswahl sein und so war es dann auch und hat auch genau das gewonnen, was ich getippt hatte. Und in diesem Jahr, muss ich sagen, habe ich tatsächlich nicht einmal was am Horizont, wo ich mir denke, das ist umwerfend. Ja. Schauen wir mal, vielleicht ergibt sich noch was in den nächsten Tagen, aber...
Fällt es an Innovationen oder an Neuheiten oder an beiden?
Irgendwie habe ich so das Gefühl, beides. Ja. Also der Kinderspielmarkt wartet viel zu wenig mit Neuheiten auf, wenn mich wer fragt. Ja. Und es ist dann doch oft etwas, das wir schon kennen, in ähnlicher Form und keine Ahnung. Ja. Da wird vielleicht wieder mal eine kreative Kraft fehlen. Ja. Also gerade was mir auffällt, ist, dass der Kennerbereich extrem viel neue Kräfte kriegt. Ja. Da kommen Autoren daher. Der Familienbereich hat es durchaus. Ja, weil wenn ich jetzt denke an Wolfgang Wasch als Autor, der unglaubliche Kraft einbringt in diesen Familienbereich, / auch Gateway-Bereich ein bisschen. Ja. Und dort auch, was mich immer wieder überrascht, neue innovative Ideen kommen. Ja. Also wir haben die Tage ein Kartenspiel am Tisch gelegt, das einfach wieder ganz was Neuartiges ist. Ja. Und ja, da sind wir dann beim Kinderspielbereich, wo ich sage, dort fehlt mir der Pep, der Witz, ja, diese Neuartigkeit. Im letzten Jahr mit Fabelwelten gab es sowas noch. Ja. Wobei, wenn ihr euch erinnert, meine Kritik war, es braucht einen Erwachsenen dazu. Sowas habe ich dieses Jahr leider gar nicht gesehen.
Kann das vielleicht auch sein, dass die Digitalisierung der Kinder einfach zu weit vorangeschritten ist? Also sprich, jedes Kind ab der Volksschulklasse hat gefühlt schon mindestens das zweite Handy, bevor es in den Schuh kommt.
Oh, da sprichst du wahrscheinlich schon wirklich einen guten Punkt an. Also ich glaube schon, dass das einen gewissen Einfluss hat. Ich habe ja immer wieder Eltern im Geschäft, die sagen ich würde gern mein Kind, mein Enkel ein bisschen wegbewegen von der Elektronik, bräuchte was am Tisch. Da liegt es aber dann oft nur daran, dass die Eltern die Bereitschaft mitbringen müssen, dass sie mal ein bisschen Zeit investieren. Dann kann man das schaffen, weil ich sage, es gibt auch Kinderspiele, die am Tisch genauso eine Faszination verbreiten, wie wenn man am Handy sitzt oder am Tablet sitzt. Da muss sie etwas tun. Also das muss actiongeladener sein und da gibt es Dinge. Also der Klassiker wäre Looping Louis, ja, ewig und 3 Tage alt. Ja. Und bei Looping Louis ist aber immer was los am Tisch. Da schaue ich mit, wo er hinfliegt, was sie tut, wer was zusammenbringt. Ich passe auf, dass, wenn er zu mir kommt, ich muss was tun. Ja. Und viele, wie soll ich das jetzt sagen, viele Zeit verbringen die Kinder tatsächlich halt schon vor am Handy. Ja. Es ist halt auch gut auf der anderen Seite. Brauchen wir gar nicht reden. Wir leben in einer digitalisierten Welt, die immer mehr und mehr, sie wird schneller und es kommt mehr Elektronik zu uns. Ja. Ich glaube auch nicht, dass man ein Kind ohne diese digitalen Welt aufziehen sollte. Ja. Aber man lernt halt am Brettspiel, am Tisch auch soziale Fähigkeiten. Ja. Man lernt, den anderen zu interpretieren. Man schaut einem ins Gesicht, man sieht Gestik, Mimik, Gefühle, die einen beschäftigen. Und darum denke ich, sollte man es nicht vergessen einfach. Ja. Aber du kannst, es trifft, glaube ich, den Punkt sehr gut, dass diese Entwicklung das vielleicht ein bisschen hemmt. Ja.
Was ist momentan der aktuelle Tipp, wenn du sagst, okay, du müsstest irgendwie was präsentieren, irgendein Spiel, was jetzt noch nicht auf der Liste drauf gestanden ist, also anders gesagt, was du noch nicht erwähnt hast, wo du sagst, okay, das könnte vielleicht ein interessanter Titel sein, ist momentan noch relativ unbekannt oder einfach übersehen worden in der Masse?
Also, ja, da gibt es tatsächlich was. Piatnik hat ja leider diesen Ruf, dass sie ein bisschen angestaubter Verlag sind.
Ja, und nur Karten produzieren. Also.
Ja, genau. Ja. Leider ist aber nicht so, bitte. Piatnik hat ein wirklich geniales Zockerspiel herausgebracht. Race. Ja. Fliegt für mich persönlich total unterm Radar. Ja. Aber Race hat einen echt coolen Zockereffekt, wo Würfel drinnen sind, wo Karten mit drinnen sind. Es wird am Anfang der Runde mit den Würfeln bestimmt, welche Farbe wie viel wert ist. Und du musst halt dann versuchen, als letzter Spieler übrig zu bleiben, um Punkte abzukassieren. Ja? Und du musst halt immer überlegen, geh nun mit oder steige aus. Ja? Und das muss man halt insofern auch sehr abwägen, weil dein Kartenstapel ist begrenzt. Und wenn du zu früh alle Karten rauspulverst, spielst du halt in den letzten Runden nicht mehr mit, weil du keine Karten mehr hast. Das heißt, man muss sich schon überlegen, sehe ich mir wirklich reell eine Chance? Ja? Oder spare ich mir die Karten einfach, damit ich gegen Ende auch noch mitspielen kann? Und also ein Zockerspiel sondergleichen, Familienspaß extrem hoch. Für Kinder, die gerade am Rechnen sind, auch eine gute Rechenübung, weil wenn ich 4 Würfel draußen liegen habe in Rot und einen roten 3 in der Hand, ist 3x4 die Punktzahl, die ich fahren darf. Also wir üben nebenbei super toll Rechnen, was keinem Kind auffallen würde, dass es so ist. Und einfach geniales Ding. Aber wie gesagt, Piatnik fliegt leider prinzipiell sehr unterm Radar. Und kann ich an jedem nur ans Herz legen. Ein Spiel, das ich natürlich in der Spielothek bei mir habe, das man jederzeit im Hause bei mir ausprobieren könnte. Ja, auch mit Anleitung und wenn der richtige Zeitpunkt, auch gerne ich am Spieltisch mit dabei. Ja. Dann vielleicht ein Thema, das mir noch einfällt. Harry Potter. Immer unglaublich gut. Ja, was soll ich sagen? Also bei Harry Potter wird ja mittlerweile am Spielemarkt doch ziemlich vieles produziert. Aber ich kann nicht sagen, da sind auch gute Dinge dabei. Also wer Codenames liebt und Harry Potter liebt, na bitte nimm dir dein Codenames Harry Potter mit. Ja, also Codenames ist ein geniales Spiel und wenn ich Harry Potter Fan bin, werde ich nicht viel Besseres finden. Ja. Genauso wie das Deckbauspiel dazu, ja, also A Battle for Hogwarts, Kampf um Hogwarts, für einen Deckbauspieler einfach eine Sensation. Oder jetzt da einfach für die Familie und da muss ich noch nicht einmal Harry Potter Fan sein, sondern Similo. Also wer Similo noch nicht gehört hat, ist eine unglaublich geniale Kartenspielreihe. Ja, es geht um deduktives Herausfinden, welche Person ist es. Nämlich, es gibt einen Masterspieler in dem Sinn, der sucht sich eine Karte aus, die wird dann drunter gemischt und es geht darum, dass wir herausfinden, wen er sich ausgesucht hat. Und er gibt uns mit anderen Karten Hinweise, die entweder mit der gesuchten Karte was gemeinsam haben oder genau das Gegenteil haben. Ja? Und da gibt es eine ganze Serie. Tiere, wilde Tiere, wir wären wieder beim Thema. Ja. Es gibt Mythen, es gibt Märchen, es gibt Geschichten und neu jetzt unter anderem Harry Potter. Ja. Und das Geniale an dieser Serie ist, mische die Karten, wie du sie willst. Ja, also du kannst die Figuren aus jeglichem Set herausnehmen und unterschiedlich mischen. Und das macht es einfach genial. Und darum sage ich halt, Harry Potter und Similo. Wer Harry Potter-Fan ist, braucht unbedingt das Similo. Wer Similo-Fan ist, das Harry Potter passt auf jeden Fall in die Sammlung. Also das ist eines der Themen, wo ich sagen muss, echt cool gelungen. Ja. Aber Similo ist jetzt tatsächlich nicht mehr so der Geheimtipp wie das Race von Piatnik, wie ich vorhin gesagt habe. Sondern Similo ist tatsächlich ein Spiel, das jetzt relativ hyped. Ja. Und auch zu Recht, wenn man mich fragt. Ja.
Also okay, danke nochmal für die Tipps für die Rundspieler und den Ausblick, der sich hoffentlich wieder so erweisen wird und bewahrheiten wird, wie du das letztes Jahr schon vorausgesehen hast.
Ja, sage danke, Michael, dass du da warst und ich hoffe auch, dass ich als Orakel wieder fähig war. Ich freue mich, wenn du wiederkommst. Ich bin überzeugt, wir sehen uns wieder.
Auf alle Fälle. Danke.
Danke dir. Ciao.